Liebe Gemeinde, ein Mann schlendert über den Markt. Er muss Getreide kaufen, ein Maßeimer voll, so viel braucht er gerade. Und er schlendert umher von Stand zu Stand und schaut, wo er besonders gutes Getreide findet. Und er hofft, gutes Getreide, dann ist auch der Händler fair. Also findet er einen Stand, er zahlt seinen Preis und dann beobachtet er skeptisch, wie der Händler das Getreide abmisst. Hoffentlich ist das Maß nicht gefälscht, der Eimer nicht zu klein. Der Händler füllt Getreide in den Eimer, er stellt ihn auf den Boden und dann hebt er ihn nochmal hoch und rüttelt richtig dran. Und das Getreide sackt in sich zusammen, oben bleibt noch ein guter Streifen frei und der Händler schüttet noch einmal etwas drauf. Stellt den Eimer wieder hin, rüttelt nochmal dran, drückt richtig mit aller Kraft von oben drauf. Nochmal ist ein Streifen frei, er schüttet nochmal drauf und dann schüttet er richtig nochmal einen Berg oben drauf. Das Getreide fällt an den Seiten zum Boden und dann lächelt er zufrieden und gibt seinem Kunden den Maßeimer mit dem Getreide. Und der Käufer ist erfreut und überrascht, so ein schweres Maß Getreide hat er bisher noch nie für sein Geld bekommen. Ich lese aus Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ich bin davon überrascht, wie schnell es in den letzten Jahren gegangen ist. Und ganz ehrlich gesagt, ich bin auch etwas überfahren. Ich habe die Bilder noch vor Augen, als Flüchtlinge aus Syrien hier bei uns auf den Bahnhöfen ankamen, so als wäre das letzten, vielleicht vorletzten Sommer gewesen. Refugees welcome. In den Nachrichten hörte ich von der Willkommenskultur und ich hörte davon, dass man in anderen europäischen Staaten, besonders auch in Großbritannien, Deutschland dafür bewundert, dass wir so spontan den Menschen in ihrer Not geholfen haben. Zumindest in den Nachrichten, die ich gerne sehe, habe ich das so gehört und gesehen. Vielleicht gab es auch damals schon die anderen Berichterstattungen und die anderen Sichtweisen auf diesen Augenblick. Jedenfalls haben diese Wochen die politische Lage in unserem Land sehr verändert. Inzwischen sind 4 Jahre vergangen. Montagsdemonstrationen haben auf einmal einen ganz anderen Sinn bekommen. Eine neue Partei erweitert das Spektrum der deutschen Parteienlandschaft. Ein breiter Konsens, der über Jahrzehnte galt, scheint auf einmal nicht mehr unumstößlich zu sein. Freiheit und Demokratie sind ja gar nicht so selbstverständlich, wie ich das immer dachte. Die Pressefreiheit und die Gewaltenteilung werden in vielen Staaten eingeschränkt. Nationalstaatliche Interessen gehen vor, obwohl wir global vor Herausforderungen stehen, die wir doch eigentlich nur gemeinsam lösen können. So kann man das beobachten in europäischen Staaten, in den USA, in Brasilien. Und auch Menschen in unserem Land ist die Abschottung wichtiger als die Freiheit. So klingt es, wenn ich die Entwicklung der letzten 4 Jahre beschreibe, wenn ich sie beschreibe. Und so höre und sehe ich es, wenn ich in den Nachrichten und schaue und in den Zeitungen lese, die ich nun mal lese und sehe. Und wäre ich noch viel auf Facebook unterwegs, ich bin sicher, auch meine Freundinnen und Freunde auf Facebook würden das ganz ähnlich beschreiben, diese Situation. Aber andere würden es auch ganz anders beschreiben. In anderen Zeitungen liest man andere Darstellungen und ist man auf Facebook in anderen Blasen unterwegs, als ich es bin, hört man auch andere Deutungen zum politischen Geschehen der letzten Jahre. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Und der Ton, in dem wir über diese Themen sprechen, wird schroff, manchmal ablehnend, manchmal urteilend. Es ändert sich etwas in unserer politischen Landschaft und mich verunsichert das. Manchmal macht mir das sogar Angst. Und dann suche ich nach Orientierung. Ich will gerne verstehen. Ich will mir eine eigene Meinung bilden. Und ich will es mir damit nicht leicht machen. Ich will mich dabei nicht einfach von irgendwelchen Ideologien leiten lassen. Ideologien gibt es ja von rechts wie von links. Es gibt die Ideologie, die irgendwie zwischen Völkern und Rassen trennt und dann sagt, welche Rasse wo leben darf und welche nicht. Diese Ideologie lehne ich vom Grundsatz her ab. Aber ich muss auch einsehen, dass die Idee von Freiheit, von Friede, von Toleranz zur Ideologie werden kann, dann, wenn man den Bezug zur Realität verliert. Ideologien vereinfachen die Welt. Sie sortieren das Leben in irgendwelche Systeme und ziehen daraus dann irgendwelche Schlüsse, die aber der Wirklichkeit gar nicht immer gerecht werden. Ich will mich auch nicht von Angst leiten lassen. Weder von der Angst vor fremden Menschen, noch von der Angst vor Menschen, die anders denken als ich und die möglicherweise das, was ich denke, in Frage stellen könnten. Angst ist ein schlechter Berater. Angst macht blind und ignorant. Manchmal kann Angst richtig gefährlich werden. Darum sollten wir uns in diesen wichtigen Fragen nicht von der Angst leiten lassen. Tobias Brocher, ein deutscher Psychologe, hat mal ein Experiment gemacht. Er hat ein Rudel Pferde durch ein Karree treiben lassen. Immer an einem Futtertrog vorbei, aber sie durften da nicht ausruhen und sie durften da nicht essen. Und in der Ecke in diesem Karree war ein ausgestopfter Gaul. Und jedes Mal, wenn er diesen Versuch gemacht hat, so bei der 8., 9., 10. Runde ungefähr, die Pferde um diesen Futtertrog drumherum mussten, wurden die so aggressiv, dass sie zu dem ausgestopften Gaul hin sind und ihn kaputtgetreten haben. Die Pferde haben Hunger gehabt. Die bekamen es so richtig mit der Angst zu tun, dass sie nichts zu essen bekommen. Sie wurden aggressiv und das hat sie wütend gemacht. Sie sind gewalttätig geworden. Dieses Verhalten ist beim Menschen nicht grundlegend anders. Wenn Menschen hilflos sind, wenn wir uns Sorgen machen, dass wir nicht bekommen, was wir brauchen, auch wenn wir verunsichert werden, dann können sich Angst und Verunsicherung in Wut und Zerstörung Luft machen. Die Fairness, die uns so leicht fällt, solange es uns gut geht, die kann dann auf der Strecke bleiben, wenn uns Sorgen umtreiben. Angst ist gefährlich. Sie macht blind, ignorant und unberechenbar. Jesus Christus erzählt in diesen Versen von Gottes Barmherzigkeit. Er fordert uns auf, dass wir uns Gottes Barmherzigkeit zum Vorbild nehmen, dass wir in sie eintauchen, dass wir sie als Lebensraum für uns erobern. Barmherzigkeit macht frei, sie macht vernünftig, sie macht gelassen. Während Angst sich in Wut und Ungerechtigkeit Bahn bricht, macht Barmherzigkeit frei, vernünftig und gelassen. Denn wir leben davon, dass Gott uns das gibt, was wir zu unserem Leben brauchen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Unser Abschnitt beginnt gleich damit, mit Gottes Barmherzigkeit. Und dann malt Jesus uns dieses volle, gedrückte, gerüttelte, überfließende Maß vor Augen. Im Überfluss empfangen wir von Gott. Wir können uns das mal vor Augen führen und auf der Zunge zergehen lassen. Was haben wir von Gott nicht alles empfangen? Unser Leben, die Natur, die Schönheit, die Musik, Gottes unerschöpfliche Kreativität und Schöpferliebe, wie Gott das große, weite All und dann die kleinen Details einer Blüte erschaffen hat. Und wir sind mittendrin, die Beschenkten, die Menschen, die so viel Bewusstsein haben, im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen, dass wir diese Schönheit wahrnehmen können, dass wir sie schön finden können und dass wir selber auch noch kreativ werden können und selber Schönheit schaffen können. In seinem Erbarmen vergibt uns Gott unsere Schuld. Manchmal will man im Boden versinken, manchmal will man die Augen verschließen vor dem Scherbenhaufen, den man hinterlassen hat. Und manchmal empfindet man die Tiefe der eigenen Schuld, so wie wir es gerade gesungen haben. Ich hatte nichts als Zorn verdient. Aber Gott erbarmt sich. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß Gnade hat er für unsere Schuld übrig. Mehr Gnade, als wir jemals an Schuld anhaufen könnten. Na und dann schließlich wir als Oldenburger so im Speziellen. Wir leben in einer schönen Stadt, in einem reichen Land. Ich sehe viele nicken, ist aber auch so. Viele von uns haben ein eigenes Heim oder zumindest eine Wohnung, die groß genug ist, dass man da gut drin leben kann. Und wenn wir das nächste Mal im Garten oder im Park oder in einem unserer schönen Cafés unter der Sonne sitzen, dann können wir mal daran denken, wir haben ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß empfangen. Ich betrachte das richtig als Privileg, hier leben zu dürfen, und ich weiß überhaupt nicht, womit ich das überhaupt verdient habe. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Gottes Barmherzigkeit ist der Ausgangspunkt. Hier beginnen Christen immer wieder, wenn sie grübeln. Hier beginnen sie immer wieder, wenn wir darüber nachgrübeln, was für unsere Gesellschaft gut ist. Wer so übermäßig Barmherzigkeit empfangen hat, der kann doch gar nicht knauserig und knickerig sein, wenn es darum geht, mit anderen zu teilen und anderen das zu geben, was sie brauchen und anderen in ihrer Not zu helfen. Weil Gott an mich denkt, kann ich auch an andere denken. Jetzt ist allerdings nicht immer der erste Impuls auch gleich der beste. Und auch nicht die maximale Großzügigkeit ist immer gut. Es braucht auch Besonnenheit. Braucht den Moment, darüber nachzudenken, was löst es aus, wenn ich das tue. Manchmal sind Zusammenhänge kompliziert und komplex. Großzügigkeit kann zum Beispiel auch abhängig machen. Oder sie kann Begehrlichkeiten wecken, statt Frieden zu bringen. Es braucht auch Besonnenheit, aber der Ausgangspunkt ist immer diese Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit mit uns, unsere Barmherzigkeit mit anderen. Ich möchte das mal, oder ich versuche das mal konkret durchzubuchstabieren, an drei Beispielen. Es ist ja so, wenn Menschen das Bedürfnis haben, barmherzig zu sein, dann denken viele gleich an Spenden. Und das ist auch gar nicht schlecht, das tut auch gut, damit wird viel Gutes getan. Das ist oft oder meistens eine der ersten Ideen. Aber eben nicht immer helfen Spenden den Menschen, die sie empfangen. Denn Spenden halten Menschen auch in Abhängigkeiten. Vielmehr ist Menschen geholfen, wenn wir in unserem normalen Alltag, beim ganz normalen alltäglichen Konsum, dann wenn wir einkaufen gehen, uns vor Augen halten, wie sehr wir beschenkt sind. Wenn wir dann nicht immer nach dem kleinsten Preis suchen, sondern wenn wir bereit sind, für die Dinge, die wir kaufen, auch das Geld auszugeben, was sie kosten oder was sie kosten müssten. Das hilft den Menschen, die die Bananen anbauen, den Kaffee, den Kakao produzieren oder die das T-Shirt nähen, das wir tragen. Sie werden eigenständig und bekommen ein Bein auf den Boden. Wir können uns das mal selber vorstellen. Was wollen wir denn lieber? Wollen wir lieber, dass jemand uns karitativ ein bisschen Geld spendet und ich immer wieder hoffen muss, dass ich was gespendet bekomme, weil ich mir selber nicht helfen kann? Oder bin ich nicht doch sehr dankbar, einen Job zu haben, von dem ich leben kann, wo ich auch die Hoffnung habe, in Zukunft davon leben zu können? Spenden ist gut, aber diese Fairness, die Fairness beim Konsum, das ist das oberste Gebot. Ein zweites Beispiel. Es ist gerade menschenverachtend, wie wir Europäer in diesen Wochen um Boote mit Flüchtlingen, so 30, 40 Personen schachern. So als ob diese Menschen uns 510 Millionen EU-Bürger überrennen würden. Menschen, die in Not sind, die brauchen unbedingt unsere Hilfe. Punkt. Da kann man nichts dran ändern. Aber trotzdem glaube ich, das ist nicht das Wichtigste, über das wir uns Gedanken machen müssten. Auch wenn die Seenotrettung gerade in unseren Nachrichten ständig kommt, immer wieder, wenn es darum geht, ob Seenotrettungsschiffe in Italien landen dürfen oder nicht, ob die Flüchtlinge, die auf den Booten sind, verteilt werden oder nicht, das ist nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass Menschen in ihrer Heimat leben können. Denn das wollen sie ja eigentlich. Sie wollen ja bei ihren Freunden und Familien wohnen. Dass wir das Klima schützen. Dass wir darauf dringen, dass Frieden in Krisengebieten entstehen kann. Und dass Menschen sich in ihrer Heimat entfalten können und selber da eine Existenz gründen können, Arbeit finden. Jetzt kann man fragen, was wir denn dazu beitragen können. Ich glaube, das ist mehr, als wir denken. Ein Anfang wäre es, dass wir überhaupt erstmal da richtig bohrend nachfragen, was geschehen kann und muss. Dass wir das zum Thema machen. Ich glaube, die Medien spielen sehr stark das wieder, was uns interessiert. Und im Moment hören wir eben in den Nachrichten viel von der Seenotrettung. Aber wir hören ganz wenig von dem Hunger in Ostafrika oder von den Konflikten in Zentralafrika, im Osten des Kongo. Wir wissen nicht, wovor die Menschen fliehen, die sich auf den Weg machen über das Mittelmeer, dieser gefährliche Weg. Was treibt sie dazu, einen lebensgefährlichen Weg loszugehen? Wir hören nur von der Seenotrettung und von den Schiffen, die nicht in Italien einfahren dürfen. Die Medien bringen das, was uns interessiert. Wenn wir danach fragen, was wir tun können, damit Menschen in ihrer Heimat leben können, dann wird das auch in den Medien mehr thematisiert. Dann werden wir bestimmt auch Antworten darauf erhalten. Mir fällt zum Beispiel ein, eine Antwort, Hühnerflügel und Hühnerbeine mitessen und nicht nur die Hühnerbrüste. Das würde Menschen in Westafrika helfen. Beim Konsum von IT-Produkten und von Edelsteinen gucken, wo kommt das her, welche Quellen sind das und sicher gehen, dass es nicht aus irgendwelchen Gebieten stammt, wo Milizen sich bereichern, um damit Krieg zu führen. Ein drittes Beispiel hier in unserer Stadt und ganz konkret. Wenn Menschen auf der Straße nach Geld fragen, dann gehen gleich bei mir Fragen los, dann arbeitet es sofort in meinem Kopf. Bestimmt kennt ihr das auch. Ja? Ich sehe schon einige lächelnd nickende Gesichter. Ja, das kenne ich auch. Ist dem Menschen damit geholfen, wenn ich ihm jetzt einen Euro gebe? Oder mache ich sein Schicksal nicht eigentlich noch schlimmer dadurch, dass ich ihm das gebe, weil er dann nicht dazu gezwungen ist, sich aus seiner Lage zu befreien und die Energie nicht aufbringt, was zu ändern? Und was ist, wenn er das Geld für Drogen ausgibt? Solche Fragen gehen mir dann oft durch den Kopf, während ich dann weitergehe. Ein belegtes Brötchen mit Käse und Tomate ist vielleicht einfach eine einfache, aber bessere Lösung. Und wir haben ja fast an allen Ecken Bäckereien. Ich glaube, damit kann man nicht viel falsch machen und da kann man ganz schnell ein Lächeln in das Gesicht eines Menschen zaubern. Und vielleicht hast du ja auch sogar mal die Zeit, zwei Brötchen zu kaufen und dich daneben zu stellen. Das auch Zeit ist, sich mal kennenzulernen. Ich mache jetzt mal Werbung für unsere Micha-Gruppe. Ich denke, das passt an dieser Stelle ganz gut hin. In unserer Micha-Gruppe, da machen wir nämlich genau das. Wir versuchen, so komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Zu verstehen, wie kann man denn barmherzig sein und wirklich helfen, besonnen sein bei dem, was wir tun. Was können wir tun, um Lebensbedingungen von Menschen zu verbessern? Und wer das interessant findet, kann sich gerne bei mir melden. Wir freuen uns immer wieder über Zuwachs, über noch mehr Leute, die mitdenken und überlegen, was wir machen können. Als Christen sind wir in so einen Lebensraum aus Barmherzigkeit eingetaucht. Wir leben von diesem vollen, gedrückten, gerüttelten und überfließenden Maß Barmherzigkeit, das Gott uns zuwendet. Jetzt können diese Verse wie so eine Bedingung klingen. Nur wenn ihr gebt, dann werdet ihr auch empfangen. Wir kennen das ja auch aus dem Unser Vater, ja, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Das klingt doch auch ein bisschen wie eine Drohung, oder? Wehe, du gibst nicht, wehe, du vergibst nicht, dann bekommst du auch nicht. Aber darum geht es Christus gar nicht. Christus malt diesen Lebensraum aus Barmherzigkeit vor Augen. Wir leben von Gottes Barmherzigkeit und darum werden wir auch barmherzig. Wenn das nicht geschieht, dann ist da irgendwas falsch, dann funktioniert da etwas nicht. Das ist die Luft, die wir atmen. Das Lebenselement, in dem wir leben, in dem Leben überhaupt erst in vollem Sinne möglich ist. Wir kommen von Gottes Barmherzigkeit her, wir leben von dem, was Gott uns gibt, und wir gehen auf Gottes Barmherzigkeit zu. Wir sterben alle, das kommt so, das wird so. Und dann sind wir wieder auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen, darauf, dass Gott unser Leben in seiner Hand hält und darin aufbewahrt, auch dann, wenn wir es loslassen müssen und gar nicht mehr in unseren Händen halten können. Ich stelle mir das so vor, dass wir im Sterben unser ganzes Leben noch einmal durch Gottes Augen sehen. Und da sind viele Dinge dabei, über die können wir freuen, da können wir stolz drauf sein. Aber da sind auch Dinge dabei, da kann man überhaupt nicht stolz drauf sein. Und spätestens dann, wenn wir unser Leben durch Gottes Augen betrachten, dann, ich glaube, dann wird uns bewusst, wir haben so ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß Barmherzigkeit auch wirklich nötig. Wir haben das nötig, um in Ewigkeit und in Gottes unmittelbarer Gegenwart leben zu können. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Wieder, es geht nicht um ein Wenn, Dann. Wenn ich nicht genug vergeben habe, wird mir auch nicht vergeben. Ich glaube, darum geht es nicht. Christus lädt in diesen Lebensraum der Barmherzigkeit ein. Richtet nicht, fällt keine Urteile und vor allem keine voreiligen Urteile. Wir wissen doch, dass wir darauf angewiesen sind, dass Gott uns mit barmherzigen Augen anschaut. Davon leben wir. In dieser ganzen Verunsicherung, die Welt ist im Umbruch, wie schlimm wird der Klimawandel, was bringt er mit sich? Nehmen die Flüchtlingsströme dann nicht vielleicht sogar noch massiv zu, wenn Küstengebiete versinken, wenn Wüsten sich ausbreiten? Sind wir dem dann gewachsen? Gehen wir auf eine Zeit mit stärkeren Nationalstaaten zu? Wer kann uns dann noch den Frieden garantieren, den wir jetzt seit 70 Jahren in Europa gewohnt sind? Das sind große Fragen und das sind Fragen, die mich beunruhigen, die verunsichern mich. Und in dieser Verunsicherung ist es verlockend, einfache Antworten zu suchen, um mit diesen schwierigen Fragen fertig zu werden. Auch meine Sicht auf die Dinge, die ich anfangs zum Besten gegeben habe, das ist ja im Grunde auch nur eine einfache Deutung dieses Geschehens. Die Wirklichkeit ist viel komplexer, als dass ich sie erfassen könnte. Vielleicht tappt man in die Falle, einfache Antworten zu suchen. Und wie schnell untermauert man die einfache Antwort, indem man die Menschen, die anders denken, dafür verurteilt. Und das brauchen wir gerade überhaupt nicht. Einfache Antworten und voreilige Urteile helfen uns in dieser komplizierten Situation überhaupt nicht weiter. Sie führen nur dazu, dass Menschen sich voneinander entfernen, dass Gräben entstehen, das Gespräch und die offene Diskussion miteinander werden schwieriger dadurch. Ich glaube, kein Mensch will hartherzig sein. Kein Mensch will geizig sein. Kein Mensch will feindselig sein. Niemand tut das einfach, weil er sich dafür entschieden hat. Und es will auch kein Mensch naiv sein. Es will kein Mensch blauäugig sein. Solche Urteile helfen niemandem. Ich habe vor meinem Studium 10 Monate ein Praktikum in einer Gemeinde gemacht und da hat mich ein Pastor angeleitet, der mir sehr viel Rückhalt gegeben hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Wenn Menschen etwas gesagt haben, das mich verletzt hat, dann hat er mir gesagt, denk daran, bei allem, was Menschen sagen, sagen sie auch immer etwas über sich selber. Und das hat mir geholfen. Der Satz der begleitet mich bis heute. Damals hat er mich vor allem geschützt. Wenn mich jemand verletzt hat, dann habe ich mich daran erinnert, der Mensch sagt damit auch etwas über seine eigene Schwäche aus. Das hat es für mich erträglicher gemacht. Inzwischen ist dieser Satz für mich mehr als nur so ein Schutzmechanismus. Bei allem, was Menschen sagen, sagen sie auch immer etwas über sich selber. Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun würde das die Selbstoffenbarungsseite einer Botschaft nennen. Wer etwas sagt und auch wer etwas tut, gibt damit auch immer etwas von sich selber preis. Es ist ein Gebot des Respekts, dass wir mit dem, was Menschen von sich selber preisgeben, auch fair umgehen. Ich glaube, das gilt sogar dann, wenn uns Menschen feindselig begegnen oder wenn wir den Eindruck haben, dass sie das tun. Es ist ein Gebot des Respekts, dass wir mit dem, was wir über Menschen erfahren, auch wirklich fair umgehen. Wir müssen nicht immer beurteilen, was Menschen sagen. Wir müssen es nicht immer in richtig und falsch einordnen. Selbst wenn es auch noch so offensichtlich erscheint, es ist nicht immer sinnvoll. Manchmal hilft es viel mehr, wenn wir versuchen zu verstehen, was sagt ein Mensch damit über sich selber aus? Was bewegt ihn? Was treibt ihn an? Was macht ihm Sorgen und welche Hoffnung hat er? Schwingt da vielleicht auch einfach die Sehnsucht mit, gesehen zu werden, ernst genommen zu werden, Respekt zu erfahren? Wer bin ich, dass ich mir ein Urteil über andere Menschen erlaube, die ich vielleicht nicht einmal richtig kenne? Nicht jeder hat den Eindruck, so ein volles, gerütteltes, gedrücktes und überfließendes Maß mit auf den Weg bekommen zu haben. Manche Menschen machen sich einfach Sorgen und sie wissen nicht, wo sie mit ihren Sorgen hingehen sollen. Jetzt funktioniert es überhaupt nicht gut, mit einem Balken vor dem Auge einem Menschen zu sehen, ihn wirklich zu sehen, Respekt vor ihm zu haben und ihn zu sehen und nicht nur die Vorstellung zu sehen, die ich mir von diesem Menschen mache, hinter meinem Balken. In diesem Bild Jesu steckt eine richtige Portion Humor. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal richtig vorgestellt habt. Man kann ja gar keinen Balken im Auge haben. Geht ja überhaupt nicht. Der passt ja gar nicht da rein. Der muss schon richtig doll angespitzt sein. Und spätestens dann tut es ordentlich weh, sich das vorzustellen. Und dann würden wir ja nicht nur nicht sehen, mit so einem Balken im Auge würden wir auch ständig irgendwo vorrennen. Ja, der stört doch. Ja, man kann sich damit ja gar nicht vernünftig bewegen. Und dann stellt euch das mal vor, wenn wir dann versuchen, mit so einem Balken im eigenen Auge, im Auge von anderen Menschen rumzupokeln und einen Splitter zu erfinden. Da wird ein spätestens da, ne? Das ist so ein komisches Gefühl im Bauch. Und, ja. Wer einen Splitter ziehen will, der braucht natürlich gutes Licht und der braucht wahrscheinlich auch eine Lupe. Und ganz ehrlich, einen Splitter aus dem Auge eines anderen Menschen ziehen, selbst unter besten Bedingungen, ich würde das nicht machen. Ich würde mich das nicht trauen. Ich hätte Angst, da irgendetwas kaputt zu machen. Das Bild macht deutlich, was für eine sensible Sache das ist, ein Urteil über andere Menschen zu fällen. Ich würde es nie wagen, jemand anderem einen Splitter aus dem Auge zu ziehen, aber mit Urteilen über andere Menschen, da ist man doch manchmal schnell zur Hand. Dabei können die genauso verletzen. Was Jesus hier sagt, ist hochaktuell. Das könnte unsere Gesprächskultur prägen. Statt Urteil über Menschen zu fällen, die anders denken, lasst uns doch versuchen, Menschen wirklich zu sehen, sie mit respektvollen Augen anzusehen. Es kann sein, dass wir dazu zuerst einmal Hilfe brauchen, wahrscheinlich sogar. Denn da gibt es so einen Balken im eigenen Auge, der uns den Blick versperrt. Und statt ein schnelles Urteil zu fällen, brauchen wir viel eher eine Sehhilfe. Hilf mir, sag mir, was du siehst und was ich nicht sehe. Vielleicht habe ich da etwas aus den Augen verloren. Vielleicht habe ich da was nicht gesehen. Hilf mir, mit deinen Augen zu sehen. Dann sehe ich auch das, was für meinen Blick versperrt ist. Vier Augen sehen mehr als zwei. Gott ist großzügig. Das ist ein guter Anlass, auch selber großzügig zu sein. Wir leben alle davon, dass Gott uns überreich beschenkt. Er gibt uns, was wir zum Leben brauchen. Er gönnt uns das von ganzem Herzen und er gönnt uns auch noch mehr. Das ist ein guter Anlass, auch selber großzügig zu sein. Gott begegnet uns mit Gnade und Respekt. Deswegen lasst uns auch an einer Gesprächskultur arbeiten, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Alle miteinander sind wir darauf angewiesen, dass Gott uns nicht verurteilt, sondern dass er uns mit einem überfließenden Maß Gnade anschaut. Deshalb lasst uns auch an einer Gesprächskultur arbeiten, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Amen. Wie Christus mir begegnet, so will ich dir begegnen. Wie Christus mir, so ich dir.